Wo ist die Grenze zwischen Krieg und Frieden? Die Chefs der deutschen Nachrichtendienste schlagen Alarm. Russische Geheimdienste gehen europaweit immer aggressiver und gewaltvoller vor. Der Kreml sieht den Westen und damit auch Deutschland offen als Feind. Was bedeutet das für unsere Sicherheit? Tobt um uns längst ein hybrider Krieg? Das klären wir heute mit WDR-Investigativjournalist Florian Flade. Florian war schon öfter bei uns. Er recherchiert seit Jahren rund um Geheimdienste und Spione und deren Aktivitäten im In- und Ausland. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ihr hört mich, wenn Viktoria mal nicht hier sein kann. Heute ist Montag, der 21. Oktober. Hallo Florian.
Hallo Benedikt.
Florian, unlängst kam es in einem DHL-Logistikzentrum zu einem Brand. Was ist da genau passiert?
Das war ein Container mit Luftfracht, die verladen werden sollte. Und dann bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das ein Brandsatz war, offensichtlich mit einem Zeitzünder versehen. Also das Paket ist absichtlich in Flammen aufgegangen und mittlerweile ermittelt der Generalbundesanwalt in dieser Sache.
Ende Juli waren europaweit mindestens 4 Brandsätze in Paketen entdeckt worden, die von Litauen aus per Luftfracht nach Deutschland, Polen und Großbritannien unterwegs waren. Einige der Pakete zündeten.
Und man hat festgestellt, es gibt nicht nur ein solches Paket, einen Brandsatz, sondern mehrere. Ein weiterer konnte in Deutschland auch entdeckt werden, der nicht hochgegangen ist. In Großbritannien und auch in Polen brannte es aber.
DHL-Logistikzentrum, das heißt, es war in einem Container, der mit der Bahn dann dahin gebracht wurde und dann in dem Zentrum fing es dann an zu brennen?
Nein, der kam wohl schon per Flugzeug nach Leipzig. Also abgeschickt worden sein sollen diese Pakete unter anderem aus Litauen.
Das heißt eigentlich Glück im Unglück, oder?
Ja, Glück im Unglück auch vor allem deshalb, weil das Flugzeug, das dieses Paket weitertransportieren sollte, das hatte Verspätung. Und ja, wäre es pünktlich verladen worden, dann wäre das Paket möglicherweise hochgegangen, in Flammen aufgegangen in der Maschine. Und dann mag man sich gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können.
Jetzt sagst du Zeitzünder. Wer steckt dahinter? Was ist die Annahme von den deutschen Sicherheitsbehörden?
Ja, die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass das zu einer Kampagne gehört, einer Sabotagekampagne, die durch russische Akteure, durch russische staatliche Stellen gerade stattfindet in Europa und dass Menschen angeworben wurden, um das zu tun.
Jetzt sprichst du von einer Kampagne, das heißt, das ist kein Einzelfall, sondern Teil offenbar einer größeren Strategie?
Ja, also man muss sagen, wir sehen seit Monaten Vorfälle in ganz Europa und die Sicherheitsbehörden ordnen das eben Russlands hybridem Krieg ein, den es gibt gegen die NATO, gegen europäische Staaten.
Woher wissen wir denn eigentlich, dass Russland dahinter steckt? Also die Nachrichtendienste scheinen sich da sehr sicher zu sein.
Es gibt in einigen Fällen, zum Beispiel im Baltikum, aber auch in Polen, auch in Tschechien, auch in Großbritannien. Da gab es Brandanschläge auf Lagerhallen einer Firma, die einem Ukrainer gehört. Da wurden Tatverdächtige festgenommen. Also da konnte man ja durchaus ermitteln. Und da hat man festgestellt, dass es sich dabei offensichtlich um Täter handelt, die im Auftrag Russlands agiert haben. Also es ist nicht so, als wüsste man darüber gar nichts. Und genau das macht den Behörden eben große Sorge. Russland schreckt offensichtlich nicht mehr davor zurück, diesen hybriden Krieg eskalieren zu lassen, eben auch mit Methoden der Sabotage oder auch mit Aktionen, die man eigentlich einordnen muss als Staatsterrorismus.
Wie zeigt sich dieser Trend zur Eskalation, den du da beschreibst, noch? Sind es jetzt quasi vor allem diese Brandanschläge, sage ich mal, mit Brandbomben, oder siehst du da noch andere Hinweise auf eine Eskalation des Konflikts?
Zum Beispiel auch Drohnensichtungen, also immer mehr Drohnen unbekannter Art, die über militärischen Einrichtungen auftauchen, über Truppenübungsplätzen der Bundeswehr, auch dort, wo Ukrainer ausgebildet werden. Im August sind Drohnen in Norddeutschland aufgetaucht, über einem Chemiepark, über einem LNG-Terminal wurden die festgestellt. Auch nicht diese kleinen Drohnen, die man sich so als Hobbyfotograf irgendwie im Elektrohandel einfach kaufen kann, sondern größere Drohnen, die 100 km/h schnell zum Teil sind. Die sind nachts geflogen, manchmal sogar mehrere gleichzeitig. Das ist alles schon sehr dubios, was da passiert. Die Behörden haben versucht herauszufinden, was denn dahinter steckt. Allerlei Technik wurde dann nach Norddeutschland hingeschleppt, um versucht, diese Drohnen abzuschießen. Das hat alles nicht so funktioniert. Da gab es auch Behördenzuständigkeiten, Wirrwarr. Wer ist dafür eigentlich zuständig für Drohnenabwehr? Polizei, Landespolizei, Bundespolizei, BKA oder vielleicht sogar die Bundeswehr. Also da passiert etwas und man fragt sich, wenn denn Russland hinter sowas stecken könnte, warum? Und bei den Drohnen hat man gesehen, es zeigt halt auch einfach die Schwächen auf, was man in Deutschland offensichtlich nicht kann. Bei den Brandanschlägen, da sieht man, das soll offensichtlich Verunsicherungen der Bevölkerung auslösen. Es gab Brandanschläge auf ein Einkaufszentrum in Polen, in Tschechien sollten Busse angezündet werden. Wie gesagt, diese Lagerhallen in Großbritannien, das sind alles ja Vorfälle, wo man sich irgendwie fragt, was bezweckt man damit eigentlich? Aber ja, es ist, glaube ich, vor allem Verunsicherung in der Bevölkerung schüren.
Du hast gesagt, es gab auch einige Festnahmen. Was sind es denn für Typen? Sind es eben Geheimagenten aus Russland oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein relativ neues Phänomen. Das stellen die Sicherheitsbehörden seit einiger Zeit fest. Russische Geheimdienste rekrutieren offenbar Personen online, die dann gegen Geld Aufträge ausführen. Und das sind eben keine ausgebildeten Geheimdienstler oder Soldaten. Manche davon sind ideologisch wohl nah am Putin-Regime. Die finden den Krieg gegen die Ukraine gut, die finden die Waffenhilfe aus Europa schlecht. Es sind oft Männer, es sind Menschen mit familiären Wurzeln in Russland oder Osteuropa. Und die werden dann über Telegram-Channel oder auch über Snapchat angeworben. Und dann sagt man, wenn du das und das für uns machst, dann bezahlen wir dich. Meistens in Kryptowährung. Und bei den deutschen Behörden gibt es für dieses Phänomen mittlerweile sogar einen eigenen Arbeitsbegriff, wenn man so will. Also beim BND und beim Verfassungsschutz nennt man solche Saboteure Low-Level Agents oder Single-Use Agents, also Wegwerfagenten oder, was ich jüngst auch gehört habe, Taschengeldagenten. Also Menschen, die einfach nur Dinge gegen Geld tun und die sprühen dann Graffitis, um Stimmung zu machen gegen die Hilfe für die Ukraine, die versuchen Angst zu machen. Es gab auch andere Aktionen in Paris, am Eiffelturm wurden Särge, Holzsärge platziert, wo drauf stand, französische Soldaten in der Ukraine. Also auch damit wollte man weiter Angst schüren von einer weiteren Eskalation, dass man in diesen Krieg weiter hineingezogen wird. Manche legen aber auch Feuer oder Kundschaften Objekte aus, Bahngleise, Militärtransporte, auch Personen, russische Oppositionelle, Ukrainer, die nach Europa geflohen sind.
Florian, wir hatten ja ungefähr vor einem halben Jahr schon mal zu dem Thema hier bei 11KM miteinander gesprochen. Und damals hattest du gesagt, die Sanktionen im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine seien schärfer geworden, greifen auch und Russland habe quasi auch Spionagefähigkeiten personeller Art sozusagen eingebüßt, weil so klassische Spione in den Botschaften des Landes verwiesen wurden. Ist das auch dann so eine Reaktion darauf, diese Wegwerfagenten?
Ja, ich glaube schon, das ist die Reaktion auf eine veränderte Situation. Also über 700 sind das ja russische Diplomaten, also eigentlich getarnte Geheimdienstler, die aus Europa rausgeworfen wurden in den letzten 2 Jahren. Das waren teilweise sehr gut ausgebildete, sehr erfahrene Leute. Dieses Personal ist jetzt weg. In Deutschland verfügt Russland ja auch nur noch über die Botschaft in Berlin und das Generalkonsulat in Bonn. Alle anderen Konsulate mussten schließen. Also die traditionellen Stützpunkte für die Geheimdienstler, die sind weg, also sind weniger als noch vor einem Jahr. Das müssen die Dienste kompensieren, weil die Aufgaben für die russischen Geheimdienste sind ja nicht weniger geworden. Im Gegenteil, Russland führt Krieg, die Spione müssen Infos liefern aus der Politik, aus der NATO, aus der Rüstungsindustrie, müssen die beschaffen. Deshalb greift man wohl auch zunehmend auf Menschen zurück, die man aus der Distanz übers Internet anwerben und anleiten kann. Und diese Online-Rekrutierung von solchen Saboteuren, solchen Low-Level-Agents, hat ja auch entscheidende Vorteile. Also erstmal muss man keine ausgebildeten Geheimdienste nach Europa losschicken, die dann vielleicht enttarnt oder festgenommen werden. Und es gibt dieses Deniability, diesen Vorteil. Also zu sagen, Moskau kann immer sagen, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, warum die Person das gemacht hat.
Erst in dieser Woche haben die Chefs der 3 wichtigsten deutschen Nachrichtendienste, also Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst der Bundeswehr, ja öffentlich vor dem Vorgehen Russlands gewarnt. Ich war relativ erstaunt, wie offen da gesprochen wurde. Was ist denn das Resümee von den deutschen Nachrichtendiensten?
Ja, also in so einer Deutlichkeit wurde das bislang nicht formuliert, nicht öffentlich formuliert von den Sicherheitsbehörden. Ja, man sagt,
der Kreml sieht die Bundesrepublik Deutschland als Gegner. Als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine sind wir nach Auffassung Moskaus eindeutig Partei. Ob wir wollen oder nicht, wir stehen in einer direkten Auseinandersetzung mit Russland und Die Feinderklärung hat Putin längst gegenüber uns vorgenommen.
Warum waren die Spitzen der deutschen Nachrichtendienste aus deiner Sicht gerade jetzt so deutlich und so klar vor Russland?
Ich denke erstmal, dass die Dienste die Notwendigkeit gesehen haben, auch die Bevölkerung informieren zu können. Die Dienste können ja nicht so oft öffentlich sich äußern, öffentlich was sagen. Der Verfassungsschutz kann das ein bisschen mehr als der BND, aber viele Gelegenheiten gibt es nicht, wo man das klipp und klar mal sagen kann. Andererseits glaube ich, und ich höre das auch aus den Behörden, dass man es da durchaus für wichtig erachtet zu sagen, Zeitenwende, das ist eben mehr als nur neue Panzer zu bestellen. Das muss auch in Teilen der Gesellschaft ankommen. Wir sind, wenn man das nicht als hybriden Krieg bezeichnen will, mindestens in einer harten Auseinandersetzung mit Russland. Wobei, wenn du mich fragst, muss man das deutlich benennen. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns selbst als Kriegspartei verstehen, das ist relativ egal. Der Kreml tut das offenbar. Für das Putin-Regime sind wir Gegner. Und dieser Gegner wird bekämpft, noch nicht mit Raketen und Soldaten, aber mit hybriden Mitteln, mit Einflussnahme, Destabilisierung der Gesellschaft, all diesen Dingen.
Hast du den Eindruck, dass es ausreichend in der Bevölkerung, in der Politik, aber auch in der Wirtschaft beispielsweise angekommen?
Das ist noch nicht so lange her, dass das so richtig angekommen ist. Also die letzten Monate haben, glaube ich, dazu beigetragen, diese Vorfälle, die es da gab. Aber ich glaube, wir müssen da noch einen ganzen Schritt weiterkommen. Ich glaube, es gibt auch Hinweise darauf, dass man es vielleicht in gewissen Teilen nicht ganz so ernst genommen hat. Also für mich eines der Paradebeispiele ist und bleibt das sogenannte Taurus-Leak.
Russland hat nach eigenen Angaben ein brisantes Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere über den Marschflugkörper Taurus abgehört. Das berichten russische und deutsche Medien. Darin sollen die Offiziere über theoretische Möglichkeiten eines Taurus-Einsatzes in der Ukraine diskutiert haben.
Das gab es ja vor einiger Zeit, diese Geschichte dieses abgehörten Gespräches von hochrangigen Bundeswehr-Offizieren.
Als sie darüber gesprochen haben, ob Taurus-Raketen geliefert werden sollen oder nicht oder wie man das bewerkstelligen könnte.
Genau, die haben eine Telefonschaltkonferenz, eine Webkonferenz aufgerufen an einer der Offiziere, der war in Singapur in einem Hotel zu dem Zeitpunkt und hat sich über das Hotel-WLAN da eingewählt. Und da wurden dann sehr sensible Dinge besprochen, teilweise operative Details von diesem Waffensystem, über die Funktionsweise von Taurus. Und russische Geheimdienste haben das dann ziemlich klar abgehört und dann tauchte ein Mitschnitt davon im Internet auf. Und da muss man sich schon fragen, ist diesen Leuten bewusst, in welcher Lage wir sind, wo sich auch die Bundeswehr befindet? Also kann ich mich einfach über ein Hotel-WLAN einwählen und sowas besprechen? Und ich glaube, da muss ein Umdenken her. Ich glaube, in der Bundeswehr ist das in Teilen passiert, aber das ist eben mehr. Zeitenwende ist mehr und das geht eigentlich die Gesamtgesellschaft an.
Du hast vorhin diesen Begriff hybriden Krieg benutzt. Befinden wir uns derzeit in einem hybriden Krieg mit Russland?
Ich glaube, wir sind in einem hybriden Krieg mit Russland, den insbesondere Russland führt. Wie gesagt, Brandbomben per Post, Brandanschläge, Ausspähung von Menschen hier bei uns. Es wurden ja auch Leute festgenommen, die sich bereit, in Bayern zum Beispiel zwei Leute, die sollen sich bereit erklärt haben, Anschläge auf Infrastruktur zu verüben. Wenn man das alles mal zusammennimmt und dann im europäischen Kontext sieht, wie viele Leute in Polen festgenommen, teilweise verurteilt wurden in dem Bereich, schon auch im Baltikum. Putin führt einen Schattenkrieg gegen die NATO. Seine Dienste agieren zunehmend eigentlich so, wie wir das nur von Terrororganisationen wie dem IS kennen. Also anwerben und steuern von Attentätern online und so. Das muss große Sorge bereiten.
Was heißt denn hybrider Krieg?
Die NATO definiert das ja mehr oder weniger intern so, dass man sagt, es sind alle Aktionen, die gerade so unterhalb der Schwelle eines Bündnisfalls ablaufen. Also Taten, die nicht direkt als Angriffe, militärische Angriffe Russlands auf ein NATO-Mitgliedsland gewertet werden. Der BND-Präsident Bruno Kahl hat ja in dieser Woche auch ganz klar gesagt,
Putin wird rote Linien des Westens austesten und die Konfrontation weiter eskalieren.
Russland bereitet sich auf eine große Konfrontation vor, perspektivisch in den nächsten Jahren vielleicht auch Krieg gegen die NATO führen zu können zumindest. Und die Meinung in den Behörden ist, dass Russland gerade austestet, wie weit man denn eigentlich so gehen kann.
Was würdest du sagen, was sind da die roten Linien? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist insgesamt das Problem. Es gibt kaum Konsequenzen. Natürlich gibt es Festnahmen, Ermittlungen, individuell Verurteilungen und so. Aber ansonsten passiert da nicht viel. Die deutschen Dienste waren jetzt öffentlich. Großbritannien hat der Inlandsgeheimdienst MI5 auch öffentlich gewarnt, gesagt, Russland arbeitet daran, Chaos auf unsere Straßen zu bringen. Aber es gibt keine echten Konsequenzen, keine Antworten, weder von der NATO noch der EU. Und weil es das nicht gibt, glaube ich, macht man weiter und man fühlt sich bestärkt. Auch durch so Dinge wie zum Beispiel diesen Gefangenenaustausch.
Russland und mehrere westliche Länder unter Führung der USA haben heute 26 Gefangene ausgetauscht.
Den es da im August gab, wo auch der Kollege von uns vom Wall Street Journal, Evan Gershkovich, freikam. Und
es ist der größte derartige Austausch seit dem Kalten Krieg.
Putin hat im Gegenzug ja ein paar Spione zurückbekommen.
Aus Deutschland kam der als Tiergartenmörder bekannte Russe Krassikow frei, der Ende 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.
Das wird das Regime noch mal zusätzlich bestärkt haben. Wir können sogar Morde in Europa begehen und am Ende bekommen wir unsere Killer ja doch wieder frei, weil die Europäer sind erpressbar. Also all das spielt da, glaube ich, mit rein.
Und wenn man jetzt auf Russland einmal schaut und quasi diese Dynamik sich anschaut, was ist der Plan von Russland? Worauf bereitet sich Russland vor?
Russland richtet sich strategisch so aus, dass es seine Gesellschaft immer weiter militarisiert. Dort eine Form von Faschismus existiert mittlerweile, ein Führerkult. Kinder lernen in der Schule militärische Dinge. Der Hass auf den Westen wird jeden Tag im Fernsehen propagiert. Und dann gibt es natürlich konkrete Vorbereitungen, die möglicherweise darauf hindeuten, dass Russland vielleicht doch irgendwann den Konflikt mit der NATO auch sucht. Es geht dem russischen Regime, das sieht man ja in der Ukraine, darum, Einflussgebiete der früheren Sowjetunion wiederzuerlangen, das Territorium zu vergrößern. Ja, das ist, glaube ich, offensichtlich. Das erleben wir in der Ukraine seit vielen Jahren. Spätestens mit der Annexion der Krim war das klar. Jetzt hat der BND-Präsident Bruno Kahl im Bundestag gesagt, dass Russland sich auf eine größere Konfrontation offensichtlich vorbereitet und vielleicht in ein paar Jahren auch schon soweit ist.
Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen. Auch die russische Gesellschaft wird von Putin auf einen langen Konflikt mit dem Westen eingeschworen.
Es gibt diese Szenarien, dass Russland es vielleicht, wenn man in der Ukraine erfolgreich ist, als nächstes im Baltikum versuchen könnte. Teile des Baltikums, Grenzregionen in Estland zum Beispiel oder auch in Litauen anzugreifen mit denselben Argumentationen. Da leben Leute, die sind Russland sehr nahe, die wollen Teil Russlands sein. Und deswegen helfen wir denen oder auch in Moldawien, dass man es da vielleicht versucht. Das sind die Szenarien, die da so im Raum stehen.
Und was jetzt gerade passiert, ist dann sozusagen die Vorbereitung auf solche Szenarien.
Man hat die Wirtschaft umgestellt und man hat andere Vorbereitungshandlungen ja unternommen. Also es wird zum Beispiel kritische Infrastruktur im Westen, in Europa ausgespäht, Unterseekabel, Pipelines, Windparks. Wir haben ja da auch gemeinsam recherchiert mit vielen Kolleginnen und Kollegen internationaler Medien zu diesen russischen Spionageschiffen, die durch die Nord- und Ostsee fahren und da komische Dinge machen. Es gibt Cyberangriffe, zuletzt zum Beispiel auf die deutsche Flugsicherung. Und das kann man alles so interpretieren, als seien das Vorbereitungshandlungen, um irgendwann mal richtig ordentlich Schaden anrichten zu können. Ja, und ich glaube, ganz grundsätzlich muss man halt sagen, viele, glaube ich, wissen das nicht so. Aber Deutschland ist nicht nur wirtschaftlich ein wichtiges Land. Deutschland ist auch in den Plänen der NATO sehr wichtig. Wir sind Dreh- und Angelpunkt für die Verlegung von Truppen. Also sollte es im Baltikum zu einem Krieg kommen und die NATO müsste dorthin verlegen, dann würden Hunderttausende von Kräften der NATO über Deutschland verlegt werden. Und dann würden hier viele, viele Straßen, Autobahnen, Brücken gesperrt werden. Es würden auf den Gleisen, würde Militärmaterial verlegt werden. Deutschland ist durchaus wichtig. Und ich glaube, deshalb hat Russland so großes Interesse, hier aufzuklären und gleichzeitig auch so großes Interesse, politisch Einfluss zu nehmen, Gesellschaften zu spalten und politische Akteure zu unterstützen, die zum Beispiel dann sagen würden, sie würden den Verteidigungsfall nicht ausrufen im Bundestag oder ja, überhaupt das NATO-Bündnis in Frage stellen.
Ich finde, es wird so ziemlich klar bei dem Bild, was du da gerade zeichnest und uns vor Augen hältst, dass die Lage ziemlich bedrohlich ist und sich auch verändert hat. Also wir sind ja wirklich im Fokus sozusagen von diesen nachrichtendienstlichen Tätigkeiten, sage ich jetzt mal so neutral. Was ist deine Auffassung? Sind wir ausreichend abwehrbereit oder was machen wir, um der Bedrohung aus Russland und beispielsweise eben auch aus China entgegenzutreten?
Die Antwort darauf ist wahrscheinlich, wir machen viel, aber vielleicht nicht genug. Also Spionage zumindest, das wird mittlerweile ja mit einiger Priorität von den Behörden bearbeitet und auch, glaube ich, von der Politik, von der Bundesregierung so betrachtet. Und zwar so, wie das lange nicht mehr betrachtet wurde, eigentlich zuletzt im Kalten Krieg. Es wird auch mehr Personal in diesen Bereich gesteckt und man schaut genauer hin. Im Fall von Russland hat man ja die Spione, also haben wir ja vorhin darüber gesprochen, die als Diplomaten getarnt waren, die hat man rausgeworfen aus Europa. Es gibt Reisebeschränkungen für russische Staatsbürger insgesamt. Also es ist, da passiert schon einiges. Bei China hat die Bundesregierung ja eine eigene China-Strategie vorgelegt. Auch da ist man in vielen Bereichen ja strenger geworden, wenn man so möchte. Zum Beispiel bei der Vergabe von Visa für Wissenschaftlern. Man hat ein bisschen Naivität abgelegt, würde ich sagen. Aber ich glaube, es braucht noch mehr. Wir müssen noch einen Schritt weiter denken. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum die Chefs der Nachrichtendienste so deutlich waren, weil die sagen, Zeitenwende, das gilt eben auch für uns und damit auch für Teile der Gesellschaft.
Aber sind deutsche Nachrichtendienste beispielsweise auch in Russland dann aktiv? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also natürlich. Wir haben einen Auslandsnachrichtendienst, den BND, und der soll auch Russland aufklären. Deswegen kann man davon ausgehen, ja, man ist da auch aktiv. Jetzt ist es so, die deutschen Dienste, die mögen das ja nicht, wenn man sie Geheimdienste nennt, weil das klingt ja dann immer so nach Geheimpolizei. Die betonen immer, wir sind Nachrichtendienst, also wir beschaffen nur Informationen, wir bewerten die aus, wir geben die der Regierung und wir beraten die Regierung. Und tatsächlich ist es natürlich so, unsere Dienste lesen nicht nur Zeitungen, die Dienste hören auch Telefone ab, sie lesen E-Mails mit, sie hacken sich zum Teil in Computer, verfolgen heimlich Personen, beobachten die und versuchen natürlich auch Quellen anzuwerben und führen dann menschliche Quellen. Aber es ist dennoch was anderes als zum Beispiel in anderen Ländern. Also wir sind, glaube ich, da weniger robust unterwegs als andere Staaten, zum Beispiel Russland, China oder Iran.
Ist es denn schwierig, in Russland als deutscher Nachrichtendienstler zu arbeiten? Ich stelle es mir wahnsinnig kompliziert vor.
Ja, das ist auch so. Es gibt Länder, die gelten unter den westlichen Diensten als sogenannte Hard Targets. Also Staaten, in denen es wirklich extrem schwierig ist zu spionieren.
Also schwierige Ziele sozusagen.
Harte Ziele, ja, schwierige Ziele. Dazu gehören Russland und China definitiv. Das liegt einfach daran, das sind Überwachungsstaaten mit sehr großen, mächtigen Sicherheitsapparaten, da einfach rumzulaufen und irgendwelche Leute anzuwerben und sich dann mit der Quelle im Café zu treffen und von jemandem geheime Dokumente abzukaufen oder so, das ist nahezu unmöglich. Auch für den BND, man kann da kaum so arbeiten. Aber man kann ja kreativ werden. Die CIA zum Beispiel macht gerade was ganz Spannendes. Die hat eine Kampagne gestartet. Die Amerikaner rufen jetzt Leute aus Russland, China und auch Nordkorea in den jeweiligen Landessprachen dazu auf, sich zu melden oder auch überzulaufen, sich als Informanten zu melden. Und dann sagt die CIA, guck mal, ihr könnt euch melden, hier zum Beispiel über das Tor-Netzwerk, also spezielle Verschlüsselung.
Kurzer Werbehinweis, Florian, wir haben gerade hier bei 11KM eine Folge zum Tor-Netzwerk. Ich pack's in die Shownotes, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, genau, war eine sehr tolle Folge, habe ich sehr gern gehört, weil ich bin jetzt nicht technisch so versiert, aber ich habe dadurch auch ein bisschen mehr verstanden. Die CIA, ja, die versucht halt davon zu profitieren, so wirkt es zumindest, dass in diesen Ländern womöglich Behörden, die im Regierungsapparat oder Menschen, die im Regierungsapparat in den Behörden arbeiten oder auch bei den Geheimdiensten, dass die unzufrieden sind und vielleicht eine Perspektive für sich oder ihre Familien suchen. Also versucht man gerade zu werben. So kann man ja auch arbeiten, wenn man nicht unbedingt in dem Land selbst so spioniert. Kann.
Aber die Amerikaner oder auch die Deutschen machen in Russland oder in China was anderes als jetzt Russland hier, richtig?
Die Ukraine, zumindest was militärische Ziele angeht, sagen sie, werben sie durchaus Leute an und haben ein Netzwerk von Leuten, die für sie arbeiten in Russland, die dann auch Sabotage verüben. Aber für die westlichen Dienste BND oder CIA, dass die jetzt zivile Infrastruktur angegriffen hätten oder so oder jemanden auffordern, einfach irgendwas anzuzünden, dafür gibt es keine Hinweise bislang.
Florian, lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, nach Deutschland. Wie wollen wir mit Spionageangriffen in Zukunft umgehen? Wie sollen die abgewehrt werden?
Jetzt gab es jüngst auch zum Beispiel ja die Ankündigung, die GSG 9, also die Eliteeinheit der Bundespolizei, die soll einen neuen Standort bekommen in der Ostsee. Das hat Frau Faeser, die Innenministerin, angekündigt.
GSG 9, eine sehr, sehr gute Antiterroreinheit, aber auch in diesem Bereich abwehrend tätig. Wenn Sie ein Beispiel nehmen, der furchtbare Sabotageakt an der Pipeline, das sind ja Szenarien, mit denen wir leider jetzt umgehen müssen. Und deswegen ist es gut, wenn die GSG 9, die hochspezialisiert ist, auch in der Nähe von Gewässern dann ist.
Ich glaube, in Teilen ist das erstmal Symbolik. Die GSG 9 nennt Menschen fest und die wird bei Geiselnamen gerufen. Man hat aber festgestellt, nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines, dass es am Schutz von maritimer Infrastruktur halt mangelt. Man hat auch festgestellt, es passiert viel auf dem Meer. Da ist einiges unterwegs, unter und über Wasser. Deshalb will man da genauer hingucken. Aber das muss ja mehr sein als nur Polizei, die eigentlich nur Menschen festnimmt, irgendwohin zu stationieren. Es geht ja auch darum, Warnsysteme zu etablieren, Sensorik wieder aufzubauen, die es mal gab im Kalten Krieg, zum Beispiel um russische U-Boote schneller ausfindig zu machen. Es geht auch darum, dass Nachrichtendienste offensiver arbeiten müssen, damit man zum Beispiel weiß, was auf diesen russischen Schiffen eigentlich passiert. Ob da vielleicht auch von Frachtern und Schiffkutern aus Spionage betrieben, Sabotage vorbereitet wird. Also eigentlich muss man da noch wesentlich mehr machen.
Aber können uns unsere Geheimdienste effizient schützen? Ich habe jetzt auch Geheimdienste gesagt, aber es bleibt ja unter uns. Können die uns effizient schützen?
Ich glaube, in den letzten Jahren, was die Dienste betrifft, muss man sagen, es ging halt viel um Terrorismusbekämpfung in den letzten 20 Jahren nach dem 11. September. Es ging viel um Islamisten, dann um Rechtsextremisten. Aber mittlerweile geht es ja auch um was anderes. Und das ist etwas, ich glaube, darüber wird noch zu wenig gesprochen. Es geht um Fähigkeiten zur Landes- und auch Bündnisverteidigung. Und man muss sich die Frage stellen, kann der BND vielleicht zum Beispiel noch mehr dazu beitragen? Oder was bräuchte der Dienst dazu, um da noch mehr beizutragen?
Wie gut ist denn der BND?
Ja, also wenn man den BND fragt, dann sagen die natürlich, sie sind gut und sie spielen mit bei den Großen weltweit.
Und wenn man Florian Flade fragt?
Dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind, was die deutschen Dienste angeht, da besser aufgestellt, als viele meinen. Und das Image ist auch in Teilen zu Unrecht oft schlecht. Man hört natürlich, wenn irgendwas schief geht. Die deutschen Dienste waren immer sehr stolz zum Beispiel auf ihre Analysefähigkeit. Man hat immer gesagt, man sei gut da drin, man habe sehr viel Expertise auf lange Zeit aufgebaut, richtige Nerds, die sich echt gut damit auskennen und gute Prognosen und so machen. Und ich habe das selbst auch schon gehört. Ich habe in Gesprächen Dinge gehört, die dann wirklich Jahre später, muss man sagen, das war einfach zutreffend analysiert, bestimmte Entwicklungen weltweit. Aber es gibt halt operativ auch Dinge, die die anderen Dienste ganz selbstverständlich machen, die der BND nicht macht. Es gibt da so ein Beispiel, das wird immer wieder auch angeführt. Man weiß jetzt, also fiktives Beispiel oder vielleicht sogar real, man weiß, irgendwelche Technologie wird zum Beispiel an den Iran geliefert. Irgendwas, womit der Iran eine Atombombe bauen kann. Der BND dürfte laut Gesetz diese Fracht unterwegs nicht einfach abfangen und so manipulieren und sabotieren, dass diese Gerätschaften dann nicht mehr funktionieren. Das ist einfach nicht gestattet. Und andere Länder erlauben ihren Diensten das. Die können so aktiv werden.
Und denkst du, wenn man den Nachrichtendiensten mehr Befugnisse geben würde, sie sozusagen so ein bisschen von der Leine lassen würde oder die Leine verlängern würde, dann könnten sie der russischen Bedrohung effektiver begegnen?
Ja, das hat einerseits natürlich auch mit Befugnissen zu tun. Also die Frage, wie offensiv können die Dienste irgendwie agieren? Auch das Thema, kann man offensiv Cyber einsetzen? Also kann man irgendwie, wenn die dann hacken, zurückhacken und sie damit stoppen? Das sind Fragen, das spielt natürlich damit rein. Aber es geht auch um andere Dinge. Es geht auch mittlerweile, das höre ich jetzt immer wieder aus Behörden, um die Problematik der Strafverfolgung bei einem Phänomen, was mittlerweile sehr akut ist. Da geht es nämlich um diese illegale oder illegitime, ist nicht illegal, illegitime Einflussnahme und die ist nicht strafbar. Es ist in Deutschland die Agententätigkeit strafbar, Paragraph 99 Strafgesetzbuch und das Gesetz stammt eben aus einer Zeit, da hat man gedacht, ein Geheimdienst kommt zu jemandem, sagt, ich gebe dir Geld, wenn du mir geheimes Material verrätst. Aber was ist, wenn gar nichts verraten wird? Was ist, wenn gar kein geheimes Zeug übergeben wird, sondern wenn diese Person, zum Beispiel ein Politiker, einfach das tut, was ein ausländischer Staat von ihm möchte? Also abstimmen in einem Parlament oder bestimmte Initiativen einbringen oder sowas. Was ist das dann? Und das ist in Deutschland bislang nicht strafbar. Das sieht das Gesetz nicht vor. Und diese Leute gibt's aber. Und das sind sogenannte Einflussagenten. Und andere Länder haben darauf reagiert und haben die Gesetze geschaffen oder Gesetze verschärft. Zum Beispiel in Frankreich, jüngst aber auch in Amerika, in Australien, in Taiwan. Und ich glaube, da müssen wir dringend ran, weil das ein akutes Problem ist, was auch in Zukunft noch bestehen wird.
Also, wir haben noch einiges zu tun. Florian, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.
Florian Flade berichtet für den WDR regelmäßig zu Geheimdienst- und Terrorismusthemen und über Russlands Spionageaktivitäten hier in Deutschland. Seine Arbeit könnt ihr auf tagesschau.de verfolgen und auch als Gast bei 11KM hält er uns regelmäßig up to date. Morgen ist dann Victoria wieder für euch da, dann wird's um den Libanon gehen. Wir wollen verstehen, wie die Situation im Land ist, wie die Hisbollah so mächtig wurde und wie das das Leben der Menschen dort beeinflusst. Wir tauchen ein in entscheidende Momente in der Geschichte des Libanon morgen bei 11KM. Autor der heutigen 11KM-Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Christian Schipsmeier. Produktion Konrad Winkler, Jakob Böttner und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Bis bald, macht's gut. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Russland führt seit über 2 Jahren Krieg gegen die Ukraine. Immer wieder ergeben sich daraus neue Fragen, zum Beispiel, welche Waffen sollte der Westen liefern? Wie lange reicht eigentlich noch die Munition in der Ukraine? Um solche Fragen geht's im Podcast Streitkräfte und Strategien. Die langjährigen ARD-Korrespondenten Anna Engelke und Carsten Schmiester sprechen mit den ARD-Kolleginnen vor Ort in der Ukraine zum Beispiel, mit Militärhistorikern und mit Sicherheitsexpertinnen. Streitkräfte und Strategien ist die ruhige Antwort auf die vielen, vielen beunruhigenden Nachrichten, die es derzeit gibt. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wie steht es eigentlich um die Zeitenwende der Bundeswehr? Investiert die Regierung ausreichend in unsere Sicherheit?
Und hat Deutschland seinen Beitrag als NATO-Mitglied geleistet? Das klären mein Kollege Carsten Schmiester und ich, Anna Engelke, im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien.
Deutschland ist natürlich in der Pflicht, die großen Worte der Zeitenwende auch tatsächlich umzusetzen. Und wir haben bisher noch nicht das Nötige getan und das Nötige investiert, insbesondere, dass wir die Bundeswehr tatsächlich wieder befähigen zur Landes- und Bündnisverteidigung. Da wird Deutschland allmählich zur Sicherheitsgefahr für Europa.
Das sagt zum Beispiel Sicherheitsexperte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien geben wir Ihnen in diesen Zeiten aktuelle Updates und Einschätzungen zum Krieg gegen die Ukraine.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, genau wie mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine.
Hören Sie doch mal rein und abonnieren Sie uns gerne, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder überall da, wo Sie gerne Podcast hören.